Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Wir werden weiter in dem Text das Gedicht vom Vertrauen in unser Bewusstsein von Zeng San uns weiter anschauen. Der Text geht weiter. An der dualistischen Sichtweise hängend wirst du wohl kaum eins sein verstehen. So, da gibt es jetzt eine Anmerkung, 363. Schauen wir mal, ob ich das Kluges geschrieben. Also die Anmerkung bezieht sich auf den Begriff, auf das Wort verstehen. Also an der dualistischen Sichtweise hängend wirst du wohl kaum eins sein verstehen. Und verstehen meint hier in dem Kontext dieser chinesische Begriff Qi oder so ähnlich. Bezieht sich auf den Sanskrit-Begriff Vinaya, Wissen. Und von diesem Begriff ist eigentlich der Pali-Begriff Vipassana abgeleitet. Und für Vipassana wird ja als Einsicht übersetzt. Und Vi ist klar und Passana ist sehend. Also das heißt, es ist nicht die kognitive Einsicht, also das logische Verständnis gemeint, sondern es ist eher die Fähigkeit, Dinge so wahrzunehmen, wie sie im Moment passieren. Und das ist ein wichtiger Punkt, weil in der Meditation geht es ja auch nicht darum, dass wir die großen Einsichten in den kosmischen Zusammenhang bekommen und Dinge verstehen, auf rationalerweise, sondern es geht vielmehr darum, oder ein Aspekt davon ist, das Training einfach klarer die Dinge wahrzunehmen, ohne allen möglichen Schleier, die unsere Wahrnehmung verdunkeln, seien das emotionale Schleier, das heißt Gier, Aversion, Neid, was auch immer, oder sei das kognitive Schleier, das heißt, dass wir ein bestimmtes Bild von Dingen haben und alles in dieses Bild einsortieren und eigentlich gar nicht offen sind für das, was da ist. Das heißt, einfach so kognitive Verengungen. Und in der Meditation üben wir gerade diese offene Haltung, das anzuschauen, was in unserem Geist auftaucht, es wahrzunehmen, so wie es auftaucht, uns aber gleichzeitig nicht davon einfangen zu lassen. Und diese Qualität des Hinschauens ist auch in diesem deutschen Begriff der Einsicht. Also auch hier haben wir ja den Aspekt des Sehens mit drin und das ist, finde ich, ein wichtiger Punkt. Und wenn ihr euch erinnert, ist ja eine Möglichkeit, das meditative Training zu beschreiben in den zwei Begriffen Shamatha und Vipassana. Und Shamatha ist sozusagen der erste Schritt, das ist die Herstellung von innerer Ruhe. Und darauf baut dann, also wenn wir einigermaßen zur Ruhe gekommen sind, dann können wir diese Qualität des Geistes benutzen, um zu schauen, wie gehen wir mit unseren eigenen Phänomenen im Geist um. Und das ist dann Vipassana. Ja? Also zu sehen, wie sich die Dinge verändern, zu sehen, wie wir vielleicht in bestimmten Situationen einengen, zu sehen, wie wir aus Emotionen heraus im Alltag blöderweise manchmal handeln. Also diese ganzen Dinge, das meint eigentlich diesen Begriff Vipassana. Einsicht. Und darauf bezieht sich dieser Begriff. Wobei hier die Einsicht sich auf den Aspekt des Einsseins bezieht. Und auch das ist eine der Grundaussagen innerhalb des Buddhismus. Das heißt, dass wir nicht getrennt sind vom Rest der Welt, sondern dass wir Teil eines riesigen Prozesses sind, wo es alle möglichen Austauschbeziehungen gibt, alle möglichen Balancegeschichten gibt, aber es nicht so ist, dass wir eine abgeschlossene Einheit in irgendeiner Umwelt sind, sondern eigentlich permanent mit allen möglichen anderen Dingen verbunden sind. Und das meint der Pali-Begriff Anatta, also nicht ich, dass es da nichts Abgeschlossenes gibt. Und ursprünglich bezog sich das auf den Sanskrit-Begriff Atta, und das ist das Selbst. Das ist eine Vorstellung, die wir in Indien finden, wo gesagt wird, dass es so eine Art Seelenkern gibt, der die Individualität ausmacht. Und diese Vorstellung ist schon extrem alt in der Menschheit. Das heißt, die finden wir im Prinzip schon in Mesopotamien, also vor 5000 Jahren, Pi mal Daumen, 6000 Jahre. Und zwar knüpfen sich an diese Vorstellung des Selbst eigentlich alle oder ein Großteil dieser Nachtodkonzepte an. Das heißt, überall, wo es die Vorstellung gibt, dass man nach dem Tod sich vom Körper die Seele, also ein Aspekt der Person, trennt und dann in einen anderen Bereich übergeht und meistens in irgendeine Unterwelt oder in den Himmel. Aber die Idee, dass da sozusagen etwas ist, was vom Körper unabhängig funktioniert und auch ohne den Körper leben kann oder existieren kann, finden wir also in eigentlich fast allen Religionen. Also finden wir sowohl im Hinduismus als auch in Mesopotamien, finden wir in Ägypten, also mit diesen ganzen Unterweltgeschichten, finden wir in Griechenland mit dem Hades, finden wir im Christentum, also im Judentum, im Christentum. Also das ist offensichtlich ein Konzept, was sich irgendwie sehr weit verbreitet hat. Und der Buddhismus sagt eigentlich, und das ist durchaus eine Neuerung im 5. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung in Indien gewesen, dass der Buddha auf Basis seiner Meditationserfahrung eigentlich zu der Erkenntnis gekommen ist, dass es nichts Fixes in uns gibt. Also, dass wir sozusagen nichts anderes sind als ein permanenter Prozess, wo das vorgehende Stadium das nächste Stadium beeinflusst und das Stadium beeinflusst wieder das nächste. Und so gibt es sozusagen so eine Reihenfolge, könnte man sagen, aus unterschiedlichen Wirkmechanismen, die das jeweilige Erleben momentan kreieren, und dann kommt schon wieder das nächste Erleben und der nächste Augenblick und so. Also da gibt es nichts, in diesem ganzen Prozess gibt es nichts Feststehendes oder Abgeschlossenes. Das ist eigentlich die große Einsicht. Und das nannte er Anatta, also nicht selbst oder nicht ich, dieses Konzept. Und das entspricht offensichtlich heute dem psychologischen Verständnis den westlichen Wissenschaften, die auch nicht davon ausgehen, dass es so einen Seelenkern im Menschen gibt, der autonom funktioniert, sondern die unser psychisches Erleben als Konstruktion von Augenblick zum nächsten Augenblick begreifen. Also da war offensichtlich der Buddha sehr aktuell, oder zumindest interpretiert man das heute so in den Buddhismus hinein und findet da eine starke Anknüpfung. So, um nochmal zu unserem Vers zurückzukommen, also an der dualistischen Sichtweise hängend, das ist Alltagsverständnis. Ja, also wenn wir davon ausgehen, dass es die Dinge, so wie wir sie im, ich sag mal, relativen Modus wahrnehmen, dass das die einzige Variante ist, die es gibt, und dass wir nicht sehen, dass die Dinge alle miteinander verbunden sind und zusammenhängen. Also wenn man nur diese relative Sichtweise hat, dann kommt man nicht zu dem Punkt, das Einssein oder das Verbundensein wahrzunehmen und zu verstehen. Und wenn man die Verbundenheit nicht versteht, dann handelt man immer nur aus dieser engen, personenzentrierten Perspektive. Und das Ergebnis sehen wir ja mit der ganzen Klimakatastrophe, mit allen möglichen Kriegen. Das sind eigentlich alles Ergebnisse von sehr egozentrischem Verständnis von Welt oder Sichtweise von Welt. Und Und wenn man eine andere Haltung dazu einnimmt, dann, also wenn man eher den Aspekt der Verbundenheit wahrnimmt oder sieht, dann ist der nächste Schritt natürlich, wie manifestiert man das im Alltag? Und in der Regel handelt man dann auch anders und nicht mehr so egozentrisch, sondern eher, dass man versucht, das Ganze im Blick zu haben und sich zu überlegen, welche Auswirkungen hat das auf das Gesamtsystem? Hat das positive Auswirkungen auf mein Verhalten oder hat das keine positiven Auswirkungen? Also das ist sozusagen, irgendjemand hat mal gesagt, ich glaube von den Native Americans in Nordamerika hat irgendjemand mal gesagt, dass sein Handeln sollte immer im Kontext der nächsten 3 Generationen passieren. Das heißt, man sollte sich immer überlegen, die Auswirkungen für die nächsten 3 Generationen. Und das, denke ich, zeigt so ein bisschen die Verschiebung des Fokus, dass es nicht nur darum geht, ich und mir soll es jetzt gut gehen und der Rest ist mir eigentlich wurscht, sondern dass man wirklich in einem größeren Horizont sich verortet eigentlich und auch sein Handeln darauf ausrichtet. Das ist die Idee dabei. So. Und der nächste Vers heißt dann, eins sein, nicht verstehen oder nicht einsehen, bedeutet all seine Verdienste wieder zu verlieren. Also das heißt, wenn wir von der Sichtweise des Verbundenseins wieder egozentrisch reagieren, dann ist eigentlich, ja, dann können wir wieder von vorne anfangen. Wobei wir im Alltag ehrlicherweise, zumindest bei mir so, immer so auch alternieren. Und das ist ja auch in Ordnung. Ja? Also ich denke, man muss, ja, also niemand ist perfekt. Und dann kommt auch ein interessanter Vers. Die Phänomene verneinen heißt, sie zu zerstören. Sich Shunyata hingeben heißt Shunyata widersprechen. Das heißt, wenn wir die Phänomene verneinen, das heißt unsere relative Sicht und sagen, das ist alles nicht wirklich, sondern die einzige Sichtweise ist die Sichtweise des Verbundenseins, dann verneinen wir die relative Sichtweise und machen damit an sich, blenden wir einen Aspekt von Realität aus und das ist nicht gemeint. Das heißt, die Kunst besteht darin, gleichzeitig beide Aspekte wahrzunehmen. Das heißt, das Relative zu sehen und gleichzeitig den Aspekt der Verbundenheit, weil beides zusammengehört. Und nicht auf einen Pol zu fokussieren. Das heißt, nicht auf die Phänomene verneinen, heißt sie zu zerstören, also nicht auf die Phänomene sozusagen zu fokussieren, aber auch nicht auf das Einssein fokussieren. Sondern unsere Idee ist ja gerade in der Welt zu sein. Und ich glaube, ein Sufi-Lehrer hat das so formuliert. Also in der Welt zu sein, aber nicht von der Welt. Und das bedeutet, dass wir sehr wohl im normalen Leben sind, unsere Familie haben, unseren Job haben, aber die Perspektive, aus der wir handeln, eine andere ist als die des Alltages. Und das meint dieser Aspekt, also einerseits in der Welt sein, aber nicht von der Welt sein, sprich also nicht nur in dieser egozentrischen Sichtweise handeln. Und das meint eigentlich hier dieser auch. Und jetzt kommt ein interessanter Aspekt. Je mehr du redest und darüber nachdenkst, desto weiter entfernst du dich. Und man müsste jetzt sagen, entfernst du dich wovon? Also von dem Einssein. Und das ist so ein bisschen dieser Aspekt, dass es eigentlich hauptsächlich nicht um Kognition geht, sondern es geht um bei sich zu bleiben, in seinem eigenen Schwerpunkt zu bleiben, gelassen zu bleiben und dann im Alltag klug zu handeln. Und nicht klug über die Dinge zu reden und etwas anderes zu tun. Sondern wirklich immer schauen, dass es handlungsbezogen ist, was wir hier machen. Also wir üben für den Alltag, um im Alltag konstruktiver zu agieren, um im Alltag mitfühlender zu sein, um im Alltag einfach klügere Entscheidungen zu treffen. Das ist die Idee. Und nicht, um uns auszuklinken Und in irgendeinem Superspace alles rosarot zu sehen. Das macht irgendwie null Sinn. Beende das innere wortreiche Geplapper, dann gibt es nichts, was du nicht verstehst. Ja, also das ist eigentlich so die Beschreibung unserer Meditationspraxis. Das heißt, wir machen, wenn wir meditieren, die Erfahrung, dass unser Gehirn permanent irgendwelche Gedanken kreiert. Also dieser kleine Kommentator, der da so hinterm Ohr sitzt, die ganze Zeit so vor sich her plappert. Das können wir im Prinzip auch nicht abstellen. Insofern würde ich sagen, ist wahrscheinlich meine Übersetzung da nicht wirklich adäquat, zumindest nicht entsprechend der Meditationserfahrung. Das heißt, wir haben es nicht unter Kontrolle, dieses innere Geplapper zu beenden. Aber wir haben unter Kontrolle, uns davon nicht einfangen zu lassen. Das ist der entscheidende Unterschied. Und also beende das innere wortreiche Geplapper, dann gibt es nichts, was du nicht verstehst. Und das meint, dass wenn wir sozusagen die Aufmerksamkeit weg von diesem Geplapper richten, oder von den allen möglichen Gedanken, die auftauchen, dann sind wir im Moment, im Hier und Jetzt und dann ist eigentlich alles da. Bis zu dem Moment, wo wir sozusagen wieder von dem Geplapper eingefangen werden. Aber das ist ja gerade das Training. Also uns trotz dieses, ich sag mal, Hintergrundrauschens nicht aus der Fassung bringen zu lassen, nicht aus dem eigenen Schwerpunkt zu bringen zu lassen. Das ist so wie mit Lärm. Wir haben in der Regel nicht unter Kontrolle, wie viele Autos hier auf der Straße vorbeifahren, aber wir können trotz dieses Hintergrundgeräusches gelassen bleiben. Und das ist die gleiche Haltung unseren eigenen Phänomenen im eigenen Kopf gegenüber. Das ist die Idee. Das meint dann Gelassenheit. Kehre zum Ursprung zurück und du findest die Essenz, jagst du äußeren Phänomenen nach, verlierst du sie. Ja. Ursprung ist unser Schwerpunkt. Und wenn wir nach außen, also in der relativen Welt, uns sozusagen in der Vielheit der Phänomene verloren gehen, dann sind wir wieder von uns selbst entfernt. Das ist eigentlich der Zusammenhang. Und traurigerweise ist bei uns in unserer Umgebung offensichtlich diese Orientierung nach außen ist offensichtlich das Gesellschaftsmotto. Das heißt, kaufe, kaufe irgendwelche Dinge, die du eigentlich nicht wirklich brauchst. Mach Dinge, die dir nicht wirklich Spaß machen oder vielleicht momentanes Vergnügen kreieren, aber nach ein paar Augenblicken wieder vorbei ist. Das heißt, wir sind so nach außen gerichtet in unserer Umgebung, dass es, glaube ich, sehr viel Anstrengung erfordert, sich gegen diesen Mainstream etwas anderes zu machen. Und alleine, wenn man jetzt Fernsehen anmacht, also da gibt es so viele Reality-Shows, wo es eigentlich nur darum geht, der Beste zu sein, der Reichste zu sein, viel Profit zu machen, keine Ahnung. Aber alles so Dinge, wo man sich irgendwie denkt, also damit verschwenden Leute ihre Zeit. Also wie schade. Und das ist so ein bisschen dieses Extreme nach außen gerichtet und eigentlich nicht Selbstwissen, was für einen selbst vielleicht wesentlich ist. Und das ist ja auch die Geschichte von Nasruddin mit seinem Schlüssel. Kennt er, oder? Habe ich schon erzählt, ja? Wo er dann mit Nasruddin, als er seinen Schlüssel verloren hat, sucht er ihn unter der Lampe, sucht er unter der Lampe und dann kommt der Nachbar vorbei und der Nachbar fragt ihn, ja, was machst du denn da? Und dann sagt er, ja, ich suche meinen Schlüssel und der Nachbar ist freundlich und hilft ihm und nach einer Stunde haben sie immer noch nicht gefunden und dann kommt der Nachbar auf die Idee und fragt, na gut, wo hast du ihn denn verloren? Ja, da drüben im Dunkeln. Und das ist so ein bisschen die Idee, dass wir eigentlich oder viele Leute am falschen Platz nach innerer Zufriedenheit suchen. Also sie glauben, dass sie, wenn sie das und das machen, wenn sie das und das haben, wenn sie das und das bekommen, dass sie dann innerlich zufrieden werden. Und offensichtlich ist das ein Trugschluss. Also sie suchen am falschen Ort. Das ist die Message. Ja. Im Moment des inneren Erwachens wird die Welt der Phänomene und Shunyata überschritten. Und das ist auch eine nette, schöne Formulierung. Das heißt, im Moment des inneren Erwachens ist der Augenblick und der passiert immer wieder. Also auch nicht, das ist nicht in der Regel nicht ein Mega-Ereignis. Also natürlich gibt es von Erwachen unterschiedliche Intensitätsgrade. Aber im Prinzip ist es wie Aufwachen aus einem Schlaf oder aus einem Traum. Das heißt, sobald wir mal die Erfahrung machen, einfach in uns zu sein und wach und präsent zu sein, dann sind wir momentan außerhalb unserer begrifflichen Welt. Das heißt, wir sind einfach nur da, präsent. Also mein Bild ist so, wenn man eine anstrengende Bergtour gemacht hat, oben auf dem Gipfel sich hinsetzt und einfach in die Weite schaut. Dieser Moment, wo man einfach nur schaut, nur präsent da ist, meint Erwachen. Also einfach die Dinge wahrnehmen, was im Moment da ist. Und in dem Augenblick sind alle Begriffe eigentlich weg. Also wir sind nicht im Denken über Dinge, sondern wir sind einfach in der Präsenz. Und blöderweise fängt dann unser Computer wieder an zu rattern. Und nach einigen Augenblicken sind wir dann wieder in unserem Begriff. So nach dem Motto, aber muss ich jetzt wieder runtergehen? Was mache ich heute Abend noch? Hoffentlich ist der Rückweg nicht so anstrengend und etc. etc. Und dann sind wir wieder in dieser dualistischen, begrifflichen Sichtweise von Welt. Und insofern hilft uns die Meditationspraxis immer wieder, uns zu fokussieren auf diese Qualität, die wir natürlich in jedem Augenblick auch haben, die aber durch alle möglichen Ablenkungen es uns schwierig macht, in dieser Qualität der Präsenz zu bleiben. Und das ist ein bisschen unser Training. Ja, also im Moment des inneren Erwachens wird die Welt der Phänomene und Shunyata überschritten.
Was ist überschritten jetzt in dem Fall?
Naja, also die beiden Begriffe.
Aufgelöst.
Genau, aufgelöst. Ja, aufgelöst. Ja. Veränderungen innerhalb von Shunyata erscheinen uns real aufgrund unserer falschen Sichtweise. Das verstehe ich jetzt nicht so richtig. Kann ich nichts zu sagen. Aber gehen wir vielleicht zu dem nächsten Vers. Such nicht nach der Wahrheit, vergiss einfach deine Konzepte. Und das meint so ein bisschen dieser Aspekt von kognitiven Verblendungen oder kognitiven Trübungen. Das heißt, sobald wir versuchen, etwas starr in irgendein Konzept zu packen, so nach dem Motto, das ist so und so, sind wir schon wieder auf dem Holzweg. Weil jedes Konzept ist einfach nichts anderes als eine Konstruktion. Und sobald wir vergessen, dass es nur ein Konstrukt ist, also eine Erfindung unseres Geistes, sind wir schon nicht mehr wirklich im Fluss mit den Dingen, sondern sind wir schon ein bisschen eingeengt. Und diese Idee der kognitiven Einengung zieht sich eigentlich durch unseren ganzen Alltag. Also immer wenn wir glauben, wir haben Recht, sollten wir einen Schritt zurückgehen und schauen, wo, in welchem Punkt sind wir eigentlich so eingeengt, dass wir nur unsere Sichtweise sehen und nicht die Sichtweise vielleicht auch des anderen. Und ein Kriterium von psychischer Gesundheit jetzt in der Psychopathologie ist ja gerade die kognitive Flexibilität. Dass wir also nicht kognitiv starr sind, auf irgendetwas beharren, sei das unsere Meinung, unsere Sichtweise, irgendein Konstrukt, wo wir glauben, das ist die Wahrheit oder so, sondern dass wir wirklich sehen, das sind alles nur Begriffe, das sind Hilfsmittel, aber die Dinge existieren nicht aus sich selbst heraus. Und meine Meinung selbst ist auch nur momentan meine Meinung und auch mit unserer eigenen Sichtweise sollten wir flexibel umgehen. Das heißt, Und das ist eigentlich ein Kriterium von Gesundheit. Mit uns selbst, mit der Umwelt und mit unseren eigenen Konzepten flexibel umgehen zu können. Und ich finde das so hilfreich, weil im Umkehrschluss bedeutet das, je eingeengter jemand ist, desto mehr Leid hat in der Regel auch die Person. Weil sie sozusagen nur noch ihr sieht und eigentlich innerlich starr wird. Und das fühlt sich ja nicht gut an. Weil es gibt dann auch die körperliche Ebene davon, das heißt Muskelspannungen, Verspannungen. Das heißt, die Leute werden wirklich hart und kriegen, ja, also sind halt irgendwie sehr gepanzert, sehr eingeengt, sehr starr. Und hier ist sozusagen, geht er eigentlich noch einen Schritt weiter. Das heißt, die Haltung, ich muss die Wahrheit irgendwie suchen, setzt voraus, dass es irgendwo eine Wahrheit gibt. Und dadurch bin ich dann auch wieder so eine Art Getriebener, der zwar nicht nach materiellen Dingen hinterher rennt, sondern nach irgendeinem ideellen Vorstellung. Und das kann genauso zum Hindernis werden. Das heißt, hier ist sozusagen der Ansatz, also Versuch, jedes Konzept einfach fallen zu lassen und einfach präsent im Augenblick zu bleiben und nicht irgendeiner Illusion nachrennen. Und das ist der Weg. Also, such nicht nach der Wahrheit, vergiss einfach deine Konzepte. Verweile nicht in dualistischen Anschauungen, vermeide ihnen zu folgen. Also, ist immer das Gleiche mit anderen Worten. Die kleinste Spur von richtig oder falsch und das Bewusstsein verliert sich in Verirrung. Und das Bewusstsein, das ist jetzt blöd übersetzt von mir, möchte ich sagen. Aber es meint, sobald wir wieder in dieser begrifflichen richtig-falsch-Konstellation uns verfangen, sind wir sozusagen wieder in einem Aspekt von Verwirrung. Oder? Glaube ich, nachvollziehbar, was damit gemeint ist. Und dann kommt so ein bisschen, ja, die Dualität entsteht aus dem einen, doch fixiere dich nicht auf das eine. Das hat so ein bisschen einen daoistischen Hintergrund, finde ich. Das heißt, im Daoismus gibt es ja dieses Yin und Yang, Zeichen, das kennt ihr alle, ja, also dieses so. Und es gibt ein zweites Zeichen, was nicht so bekannt ist, das ist einfach nur ein Kreis. Und der Kreis ist die Aufhebung der Dualität. Und im Daoismus und dann auch im Zen-Buddhismus sagt man, dass sozusagen aus der Einheit die Dualität entsteht. Und das Yin- und Yang-Zeichen hat ja in dem schwarzen Feld ist ein weißer Punkt und in dem weißen Feld ist ein schwarzer Punkt. Und das bedeutet die permanente Dynamik, das heißt, das Yin nimmt zu und das Yang nimmt ab. Und so entstehen alle Phänomene aus diesem Tanz dieser beiden Aspekte. Also das Weiche mit dem Harten, das Flüssige mit dem, keine Ahnung, und so. Und deswegen ist auch hier wieder diese beiden Aspekte zu sehen, also nicht nur auf dem Nicht-Getrennten sich zu fokussieren und die Dualität abzuwerten und sich aber auch nicht auf der Dualität zu fixieren und die Verbundenheit abzuwerten, sondern auch wieder beides zu sehen. Das ist eigentlich in meinem Verständnis mit diesem Vers gemeint. Wenn das Bewusstsein nicht zerstreut ist, sind alle Phänomene ohne Tadel. Und das ist auch ein schöner Satz. Das heißt, wenn wir in uns, ich sag mal, klar ruhen, also wenn unser Geist klar ist, wenn wir nicht getrübt sind durch emotionale Hindernisse oder kognitive Hindernisse, sondern wenn wir einfach klar im Hier und Jetzt sind, dann können wir mit allen Dingen, die auftauchen, konstruktiv umgehen. So könnte man es formulieren. Also das heißt, unsere, ja, das heißt, unsere Handlungen im Alltag werden vielleicht könnte man das so sagen, ja, konstruktiver oder heilsamer, als wenn wir aus unseren Verdunkelungen heraus handeln, sprich aus unserer Gier, aus unserer Ablehnung, aus unserem Neid und diese ganzen Trübungen, die unser Handeln auch beeinflussen können, aber in der Regel nicht positiv. Das ist die Idee. Das heißt, es geht auch hier ums Handeln, aber sozusagen aus welcher Perspektive heraus handeln wir. Und das ist wieder, also das leitet uns wieder zur Meditation zurück, zu der Praxis. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir hier einfach mal Stopp.